Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin um 1.04 Uhr am Samstag, den 8. Juni. Der Michi und ich bin der Manu, wir sind hier zusammen quasi im Hotelzimmer. Nein, du bist natürlich bei dir zu Hause, aber ich habe dich mitgenommen ins Hotelzimmer. Ich bin gerade bei der Jury-Sitzung von Spiel des Jahres, aber natürlich kamen wir nicht umhin, heute Nacht die E3-like zu eröffnen mit dem Summer Game Fest 2024. Jeff Keighley hat wie immer eine kleine Live-Show vorbereitet, um den Summer einzuläuten, das Summer Game Fest einzuläuten. Während wir jetzt podcasten, läuft auch schon die nächste Show, Days of the Devs, die sich die Anne gerade anguckt. Und wir werden euch die nächsten Tage versorgen mit Recap-Episoden statt einer normalen Brunch-Folge. Sind wir voll im Ankündigungsfieber, wie das halt so ist. Seit es die E3 nicht mehr gibt, haben wir ja zumindest adäquaten Ersatz bekommen. Beziehungsweise das ist die Frage. Mhm. Das wollen wir klären, ob das ein adäquater Ersatz war. Aber es war zumindest eine Live-Show. So viel können wir festhalten. In L.A. im YouTube Center oder wie das Ding heißt, hat Jeff Keighley eingeladen. Das war wieder vor Live-Publikum. Es war aber sehr viel kleiner, als wir es die letzten Jahre erlebt haben. Es war sehr viel kleiner als die Video Game Awards und es war sogar deutlich kleiner und weniger spektakulär als eine Opening Night Live, und das will was heißen.
Ja, das würde ich schon mal so unterschreiben, aber das Fazit werden wir uns natürlich vorbehalten für das Ende dieses Podcasts. Vorher werden wir alles einmal durchgehen, chronologisch,
genau,
und besprechen.
Ja, was ich ganz cool fand, Jeff Keighley hat am Anfang direkt über die Layoffs gesprochen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil ihm wird ja manchmal oft vorgeworfen, er sei so eine Galionsfigur der Branche geworden, aber nicht so sehr der Presse. Er kommt ja eigentlich aus dem journalistischen Bereich, aber hat sich in den letzten Jahren irgendwie jetzt selten
Er macht eigentlich so seit 12 geäußert. Jahren PR für
genau.
die Gamesbranche.
Ja. Definitiv, aber er hat auch wirklich so zumindest für seine Verhältnisse klar angesprochen, dass die Layoffs Problem sind der Branche, und er hat es aber im Positiven getwistet und hat gesagt, es ist eine große Chance für Indies. 8 von 10 Spielen, die letztes Jahr oder die aktuell auf den Steam-Charts ganz, ganz oben waren, sind Indie-Projekte. Er hat gesagt, treat your developers right, hat sich da also so ein bisschen zumindest positioniert für seine Verhältnisse und hat gesagt, er hat auch einen Schwerpunkt jetzt in diesem Abend gelegt und will auch Indies unterstützen. Und ich glaube, das macht er wirklich schön, dass er wirklich einige kleinere Indie-Projekte, auch Ein-Personen-Projekte rausgepickt hat, die wahrscheinlich dann nicht 250.000 Euro Dollar für eine Minute Trailer zahlen müssen, sondern das Konzept hat er sich ja beibehalten, dass manche größere Studios und Developer viel Geld hinlegen, damit er auch kleinere Projekte featuren kann in dieser Show.
Aber auch eher aus Mangel an Beweisen, dass es der AAA-Branche gut geht. Ne? Ja, also das war ja ein bisschen aus der Not geboren. Ja. Ich glaube, es gab auch nicht die großen Titel, die jetzt da gezeigt hätten werden können.
Ja.
Von daher hat er aus der Not eine Tugend gemacht und das Ganze natürlich auch ein bisschen für sich genutzt. Das gibt ein ganz gutes Image. Aber gleichzeitig, ich glaub ihm das auch. Es geht uns ja nicht anders. Wir sagen ja jetzt auch nicht einfach nur, wir finden Indies geil, weil das in ist und irgendwie für Sympathie sorgt, sondern wir sagen das, weil die verdammt wichtig sind für Innovationen in der Branche, und das hat man auch heute wieder gesehen.
Absolut. Ohne die Indies wäre die Show noch viel weniger gewesen. Es war auch wenig wirklich Neues dabei, also es war sehr viel Bekanntes dabei.
Überraschend,
Sachen, die wir schon wussten, dass sie zumindest kommen. Also wir wussten zum Beispiel, dass es ein Lego Horizons Adventure geben wird. Jetzt hat man halt erstmal Gameplay gesehen. Bei vielen anderen Titeln waren dann halt irgendwie Release-Daten, die jetzt neu dabei waren, oder Gameplay. War süß anzuschauen, Lego Horizon Adventures, also Aloy als Lego zu sehen. Ich hatte mich mehr drauf gefreut. Nach dem Trailer habe ich gedacht, na gut, ist halt ein Lego-Spiel.
Ganz genau. Das sieht super generisch aus, so wie alle Lego-Games bisher. Und ich finde es immer ein bisschen weird, jetzt ein Lego-Game zu einer Videogame-Franchise-only zu sehen. Also ich finde, zu einem Indiana Jones und Star Wars und Harry Potter hat das irgendwie ein bisschen mehr gepasst, weil das nicht klassische Videospielserien erstmal waren, sondern erstmal Spielfilme waren. Und das hat sich jetzt für mich doppelt wie der doppelte Rittberger angefühlt, so ein bisschen doppelt weird. Also sah nicht schlecht aus. Gleichzeitig, dieser Lego-Humor ist einfach durch, wenn man das schon so oft gesehen hat. Also das ist, ich habe das Gefühl, so ein Lego-Game könnte ich mir auch an 2 Nachmittagen inzwischen runterschreiben wahrscheinlich.
Ja. Es ist immerhin die Originalsprecherin dabei von Aloy. Warum jetzt der Hotdog-Mann da rein muss, das ist halt dieser Lego-Humor. Mein gut. Die Dinos sehen super aus. Also Lego und Horizon Zero Dawn passt gut zusammen, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe auch diesen großen Walker als Lego. Das ist schon eine coole Kombo. Also reinspielen werde ich schon, aber spielerisch hat mich das jetzt überhaupt nicht interessiert. Das sah halt nach einem schönen kleinen Couch-Koop aus, was man eher so im PS Plus-Programm mitnimmt oder im Game Pass. Aber
ja, es ist Sony Brand PR-Sonderprogramm im Endeffekt. Ja. Das wird, also da wird auch, denke ich mal, Lego nicht die gleichen Erwartungen ansetzen können wie an Star Wars oder an Indiana Jones. Das ist halt hauptsächlich, um die eigene Marke zu stärken, von Sony querfinanziert.
No More Room in Hell bekommt einen zweiten Teil. Ich kenne den gar nicht, den Titel. Das ist aber wohl im Koop, in Koop-Kreisen ein sehr beliebter Multiplayer-Spiel,
Horror-Game,
wo man irgendwie auch zu acht im Koop spielen kann. Mhm. Ist aber jetzt nicht meins, müssen wir mich auch mal fragen.
Back 4 Blood in doppelt so groß quasi, so ein bisschen. Ja.
Aber wenn man eben öfter LAN-Partys macht, also ich habe es bei uns im Discord gesehen, Mo hat es, glaube ich, geschrieben, dass es halt eins der wenigen Spiele ist, die auch in so einer großen Anzahl im Koop gehen. Also das könnte vielleicht interessant sein für euch. Quidditch Champions.
Boah, warum sah das aus wie die Sims?
Wird sicherlich seine Fans finden, aber das sah so hässlich aus.
Ja, also man kann man ja machen, aber warum das jetzt diesen super generischen Sims-Look haben musste. Wahnsinn. Und dann allgemein, ich bin natürlich schon super interessiert, wie sie Quidditch jetzt mal wirklich als Sportart umsetzen wollen, weil ich denke ja immer noch oder bin der Überzeugung, dass Quidditch halt gar kein richtiger Sport ist oder so erdacht ist, weil es am Ende ja irgendwie nur darum geht, diesen ollen Snitch zu fangen und wer den findet, hat gewonnen. Oder,
wie, als
oder
man würde Super Bowl, ihn
nie. Genau.
Der Quarterback rennt einfach an der Seite rum und muss irgendwo eine Münze finden, die irgendwo vergraben ist. Das Spiel ist von den Regeln, wie es in den Büchern ist, überhaupt nicht darauf gemacht. Aber es gibt aber auch Leute, die als Cosplay quasi Quidditch spielen. Also es gibt irgendwie wohl ein Regelset. Aber ich habe schon mal ein Quidditch-Spiel gespielt auf Konsole.
Das gab's es gibt schon auch mal. Ein Mobile-Game, glaube ich, auch, das Quidditch macht. Ja, also mir ist schon auch klar, du kriegst halt unterschiedlich viele Punkte, je nachdem, durch welchen Ring du die Bälle werfst und so. Aber wenn du halt den Snitch findest, dann ist ja das Spiel vorbei. Und warum sollte das Team, was zurückliegt zum Beispiel, das hat dann ja in dem Moment gar kein Interesse, diesen Snitch zu fangen. Auch wenn es da dann 50 Punkte für gibt, da wird man ja trotzdem die eigene Niederlage irgendwie zementieren. Vielleicht kann das ja einer in den Kommentaren mal aufklären, wie das eigentlich gedacht ist. Das fände ich dann. Das finde ich spannender als das ganze Spiel, was wir da gesehen haben.
Vielleicht gab es eine Quidditch-Reform, von der wir nichts mitgekriegt haben.
Das kann sein.
Aber es sah wirklich nicht sehr gut aus. Nee. Cuffbust ist ein Spiel, wo eben das erwähnte Phänomen eingetreten ist. Er gesagt hat, er hat das irgendwie von dem Indie-Developer gesehen, fand es so cool, hat das jetzt in die Show gebracht, eine One-Person-Project. Ich kann dir nicht richtig erklären, was das war. Das war irgendwie
auch nicht,
ne. Gefängnisausbruch mit wonky Physics, so ein bisschen wie Among Us oder so, aber kooperativ. Der Trailer war so wild geschnitten auch. Ich fand
den Stil fand ich schon ganz cool. Gleichzeitig hat es irgendwie so alte Half-Life-Vibes mir hochkommen lassen, weil man da durch diese Luftschächte ein bisschen gegangen ist. Aber alles so mega simpel. Ich glaube, für Among Us, das wird da nicht drin sein, dass es so detektivmäßig ist und dass man irgendjemanden suchen muss. Man muss wahrscheinlich wirklich nur ausbrechen aus diesem Gefängnis und hat dann halt so auch Vibes wie Serious Sam, so Massengeballer, um sich die Bahn frei zu schießen.
Mit Among Us meinte ich eher so dieses, es wird ein Multiplayer-Phänomen oder könnte es werden, ohne jetzt irgendwie aber groß grafisch zu punkten, sondern auf jeden irgendwie Fall. So wacky. Es wirkte so wacky wie Among Us am Anfang eben
auch. Stil ist aber auf jeden Fall abgefahren. Also den fand ich jetzt spannender als diese tausenden Plüschtier-Rumwobbel-Happy-Animal-Games, die es jetzt auch zu viele von gibt. Also, mal gucken.
Star Wars Outlaws gab es Mini-Trailer, wobei aber da auch gesagt wurde, hier nochmal Erinnerung, Ubi Direct bekommt nochmal mehr Infos dazu, deswegen schiebt man das auch direkt auf die Ubi-Folge. Da werden wir mehr von sehen. Die machen ja eine eigene Direct nächste Woche.
Da möchte ich ganz kurz eine Sache zu sagen. Ich hoffe nämlich, dass das irgendwie so ein 14 bis 18 Stunden Spiel wird. Dann könnte ich mir jetzt vorstellen, könnte es was werden, wenn sie das wieder aufblasen auf so ein 70 Stunden Spiel, was dann 130 Stunden braucht, um irgendwie überall noch die letzte Outlaw-Münze zu sammeln. Dann wird es eine ziemliche Katastrophe aus meiner Sicht für mich.
Ich habe Bock drauf.
Ich bin motiviert.
Ja, sieht sehr cool aus. Neva wird das neue Spiel von den Leuten, die Grease gemacht haben. Das Spiel habt ihr auch schon mal vom Trailer gesehen, wo diese Dame mit diesem Wolf-Cup, wie heißt es auf Deutsch, Wolf-Welpe oder?
Ja, Wolf mit dem Welpen.
Ja, Wolf Cup. Rumläuft, sieht sehr, sehr schön wieder aus. Ich bin ja nicht der größte Grieß-Fan. Ich wollte es sehr viel mehr mögen, als ich es mochte. Das ist so ein bisschen ein Blender gewesen in meinen Augen.
Ja.
Aber Neva ist auf jeden Fall wieder ein vielversprechender Titel.
Der könnte aber das gleiche Schicksal haben. Grieß
auch sah, aber könnte ja, genau, das gleiche Problem haben, genau.
Und, aber Mononoke Hime war auch wieder sehr stark in diesem Trailer. Mhm. Hatten einige Trailer ziemliche Mononoke-Vibes.
Total, total. Aber optisch war es zumindest ansprechend, fand ich.
Ja.
Dann heute schon geleakt im Laufe des Tages. Civilization 7 ist offiziell angekündigt. Da gab es leider nur einen sehr nichtssagenden CGI-Trailer, aber immerhin kam Sid Meier dann und hat gesagt, stay civilized, was ich sehr süß fand. Ja. Und meine Güte, der ist ganz schön alt geworden.
Ja, gut, aber dem geht's ganz gut, glaube ich, insgesamt. Der ist auch alt. Ich habe im Stream irgendwie den Witz gemacht, weil sie gefragt wurde, ja, braucht man irgendwie überhaupt noch ein neues Civ? Habe ich gesagt, ja, alle 10 Jahre kann man schon mal ein neues Civ machen. Das erste ist ja 70 Jahre alt. Was natürlich nur ein Gag war. Gefühl, aber ja, es ist, ich freue mich drauf. Außerdem muss Civ 7 natürlich das Beste werden, weil ich bin ja Ava 7 und 7 ist sowieso die beste Zahl.
Ja, also
soweit sind wir schon, was die Argumentation angeht.
Absolut. Nein, ich finde es so Zeit für ein neues Civ. Es gab ja ein paar Konkurrenten und Civ 6 hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also ich finde, es ist völlig legitim, dass Civ 7 angekündigt wird, aber es wird erst für 2025 kommen. Aber während der Gamescom oder so wird man neues Material.
Und es kommt gleichzeitig für Konsolen und PC. Ja, da, genau, also der Ansatz von Civ 6 war offensichtlich genau der richtige. Der war sehr erfolgversprechend, hat sich auch monetär ausgezahlt. Es ist, wurde auch nochmal betont, dass es Civ 6 das bestverkaufte Civilization war. Von daher, ja. Gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt. Bin ein großer Freund der Serie.
Ja. Dann kamen die Macher oder der Macher, nee, zwei waren es, von Persona 3, 4 und 5 auf die Bühne, wo erstmal ein Raunen durchs Publikum ging natürlich. Bei dem Titel, bei der Serie ist natürlich immer, ich kann den Namen nicht, aber die arbeiten ja gerade an Metapher, was eben auch in diese Richtung wie Persona geht, aber eine komplett neue IP. Haben wir auch schon gesehen, war jetzt auch nicht viel Neues zu sehen, aber
gar nichts, da hat 1000 Klassen vorgestellt, wo ich mir dachte, Leute, ihr macht ein Rollenspiel mit Klassen, ihr wollt doch nicht wirklich gerade die Leute, ihr wisst, ich weiß ja nicht, was die bezahlt haben für ihre 5 Minuten Stage-Time, die sie dann damit hatten.
Die wurden eingeladen, glaube ich. Das ist so wieder so ein typisches, wie Jeff Keighley sagt, die will ich auf der Bühne haben, das ist ein großer Name.
Ja. Ich fand die Stage-Presence richtig schwach. Also, da, also uns da was von, es gibt Ritter und es gibt Rogue und es gibt Merchant als Klasse. In unserem JRPG, ja, okay. Also der Stil nach wie vor hat und alles, das sieht geil aus wieder, das können sie, aber das war eine echt schlechtes Showing für das Spiel.
Absolut. Ich freue mich aufs Spiel, aber das war wirklich unnötig, was die da gezeigt haben. Das hat jetzt nicht irgendwie...
Genauso unnötig wie das nächste Spiel, was wir gesehen haben. Doch.
Ach, Hammer.
Arkham Shadow. Dieses, oh
Gott. Batman Arkham Shadow kriegt ein exklusives MetaQuest 3 Spiel. Bock. Ja. Voll Bock. Das Batman-Spiel, das Batman-Spiel, was für die erste Quest, oder war das die Quest? Ja, genau. Rauskam, ist eins der coolsten VR-Erlebnisse gewesen.
Das stimmt.
Und es war so wenig, also es wird höchste Zeit, dass wir ein neues Batman-Spiel für VR bekommen.
Ja, aber nicht das hier. Das hier ist super genetischer Batman-Spiel gewesen.
Ja, aber man weiß ja nicht, was für eine Art Spiel das wird. Der Gameplay-Trailer kommt erst zur Gamescom. Ja. Und das war ja nur ein Stimmungstrailer, dass es halt um was geht's. Es geht um den Red King oder so.
Ja.
Wir wissen ja überhaupt nicht, kann man frei rumlaufen? Wird es wieder so eine Immersive Experience? Wird es wieder irgendwie mit stationärer Steuerung? Das wissen wir ja alles nicht. Aber Batman in VR kann schon gut funktionieren.
Das stimmt, die Demo, wie gesagt, die du angesprochen hast, die war beeindruckend zu seiner Zeit und ist es auch heute noch, das ist eine coole Erfahrung. Ich glaube tatsächlich, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, wird das damit gar nichts zu tun haben, aber ich lasse mich gerne von eines Besseren belehren. Fand das so aber super generisch und halt von Facebook einfach querfinanzierter.
Ja.
Irgendwas müssen wir ja bringen.
Es war halt nur ein Story-Trailer, wir wissen halt einfach nichts, was es wird, außer dass es VR-exklusiv sein wird. Was würdest du dir denn wünschen für ein VR-Batman-Spiel? Also,
ich würde mir Rocksteady wünschen mit richtig Budget dahinter und dann halt richtig geiles VR-Spiel, weil da hätte ich zumindest Hoffnung, dass da was Interessantes rauskommt. Hier habe ich halt das dumme Magengefühl, dass das
es wird auch nur
generischer Bullshit sein wird. Aber
Nun gut, dann
der Batman war auch gar nicht cool, den man da gesehen hatte. Also man merkte direkt, die Lizenz haben sie nicht so richtig kapiert, meiner Meinung nach. Aber gut.
Wir werden sie ja auf der Gamescom wahrscheinlich anspielen können. Dann wissen wir da mehr. Bist du denn ein Fatal Fury-Fan?
Na klar, Grow habe ich.
Fühltest du dich direkt getrollt von dieser ersten Ankündigung?
Ja, das war gemein. Ich dachte direkt, oh krass, gibt es neues Mark of the Wolves oder Fatal Fury oder King of Fighters oder irgendwas? SNK-Charaktere wurden für Street Fighter vorgestellt, für Street Fighter 6. Also Mai kommt und die anderen fallen mir gerade nicht ein.
Ja. Und dann
Bison kommt auch und Terry Bogard war, glaube ich, auch dabei.
Ja. Aber das war ein kleiner fieser Teaser und dann können wir ja skippen kurz, dann kam aber nochmal eine richtige Ankündigung.
Ja, das war aber auch schon bekannt, dass es das halt geben soll, von daher gucken wir mal, was daraus wird aus dem neuen Fatal Fury.
Sieht halt wie aus wie Street Fighter, oder? So vom Style her.
Ja. Sehr ähnlich.
Genau. Oh, dann kam, also die Werbeclips haben wir jetzt schon weggelassen, ne?
Weil man hat immer gemerkt, es immer schwer war zu sehen, was jetzt, weil halt alles nicht so neu war oder halt bald rauskommt und schon bekannt war, kamen die ganzen Werbung, die übrigens echt aufdringlich einseitig auch waren dieses Jahr. Also ich will jetzt gar nicht sagen, wer da die ganze Zeit Werbung gemacht hat, weil das ist ja Unfug. Es war auf jeden Fall störend und das hat keine gute Atmosphäre gemacht. Was allerdings positiv war, kann man hier mal zwischenschieben, die neue Co-Moderation von Jeff Keighley. Er hat es nämlich nicht alleine gemacht. Leider habe ich mir ihren Namen nicht gemerkt, aber es war eine
Joy.
Also Joy, ne? Genau, ich habe auch irgendwie an Pokémon-Namen gedacht.
Irgendwas am Anfang.
Richtig natürlich, sehr aufgeschlossen, hatte auch das Gefühl, die hat Ahnung von der Materie, hat den Raum sehr gut gelesen, wie ich fand. Dadurch sehr gut reagieren können, die kann gerne bleiben. Also richtig, richtig super.
Die wirkt nicht so, als liest sie nur ihren Teleprompter.
Ganz genau.
Dann hat so frei gesprochen auch, ja. Sie war sehr nervös, also sie hat so ein bisschen
über am Anfang,
am Anfang, aber war sehr sympathisch, fand ich.
Ja, hat sich richtig gut reingebracht in die die Folge und also, wie gesagt, da bin ich entzückt von dieser Performance, die sie da abgeliefert hat.
Tears of Metal brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden, weil ein Roguelike Co-Ops Slash-Gedöns fand ich relativ unspektakulär, auch sehr.
Das war dieses Schottische, ne? Mit diesen Clans. Das war so ein Dynasty Warriors-like, was dann aber doch noch so eine Strategieebene aus dem PC-Taktik Indie-Bereich hatte, wo man halt die Armeen dann vorher so ein bisschen verschoben hat auf so einer Missionsboard.
Ein ganz komischer Grafikstil.
Ja, den fand ich allerdings cool. Also es ist halt, sowas finde ich immer gut, wenn es noch Grafikstile gibt, die ich noch nicht gesehen habe und sowas habe ich definitiv noch nicht vorher gesehen. War so ganz gritty, aber auch nicht so PS1-mäßig, was ja auch gerade relativ in ist. War schon interessant, aber vom Gameplay her holt es mich so ein Dynasty Warriors-like im schottischen superblutigen Kaputtmetzeln so gar nicht ab.
Nee, und dann halt so Gemetzel, das war es ja auch wirklich da, die schottischen Freiheitskämpfe und so, aber dann eben dieser Grafikstil, der so platt war, so Paper Mario-Style fast schon, oder?
Ja, so, es war halt Cell-Shading,
Figuren, ja. Ich bin ja sonst immer ein Sucker für Cell-Shading, aber das hat mich nicht angemacht. Dragon Ball Sparking Zero hat ein Release-Datum.
Ich hatte erst Spanking Zero gelesen. Das hätte ich natürlich auch gut gefunden.
Kommt jetzt am 11. Oktober. Du kennst dich ein bisschen mehr aus in der Dragon Ball-Geschichte.
Ja, gut. Es ist halt so typisch, dass jede Generation wohl doch noch immer so groß ist und so eine große Anhängerschaft für Dragon Ball entwickelt, dass es sich immer wieder lohnt, diese immer wieder gleichen Budokai-mäßigen Games, wo die Dragon Ball-Handlung nacherzählt wird, wieder rauszubringen. Und das ist seit der Game Boy Advance-Zeit eigentlich so. Also seit 2001 erleben wir das immer wieder. Das ist halt nicht interessant, wenn du schon mal so ein Spiel gespielt hast, es sei denn, du bist der absolute Superfan. Aber gemacht sind die Dinge halt für die jetzt gerade 16 sind und Dragon Ball nochmal erleben oder so. Das ist immer solide. Und auch das hier sah jetzt wieder solide aus. Grafisch ist das ja Wahnsinn. Eigentlich sehen die Spiele inzwischen fast besser aus als die Serie zum Teil.
Das ist schon so cool gemacht, ja. Dann kam ein ganzer Block, der sehr eingekauft wirkte, aber sicherlich auch eine Zielgruppe hat, so ein Extraction-Shooter, Militärgedöns. Delta Force Hawks Op heißt das Ding. Und sie haben einerseits eben so einen neuen Extraction-Mode gezeigt. Der Trailer war kompetent gemacht. Grafisch sah das Ding auch gut aus.
Richtig gut.
Der klassische Militär-Look, den man halt so erwartet, aber sehr kompetent auf jeden Fall. Und als Premiere haben sie dann einen, eine Kampagne angekündigt, die Black Hawk Down heißt und eben auch an den John Clancy-Dings angelehnt ist.
An den Film von 2001 hatten wir dann nachgeguckt. Ich wusste gar nicht, dass er inzwischen so alt ist, dieser Film. Das fand ich eine sehr weirde Entscheidung, eine Kampagne irgendwie an so einen alten Film noch anzulehnen und damit reinzumachen. Ich brauchte das auch gar nicht. Ich war eigentlich schon an dem Titel interessiert, nachdem sie mir so diese ersten Multiplayer-Szenen gezeigt hatten. Das hat nämlich so richtig Battlefield 2-Vibes bei mir ausgelöst. So von 2004 bis 2008, genau. Aber in grafisch total modern. Aber so wie die Waffen gehalten wurden, wie die Waffensounds waren, wie das Feedback an den Gegnern da war, das fand ich schon spannend und gut und ich würde es, also das will ich mir auf jeden Fall näher angucken. Kann auch totaler Schrott sein, aber das sah technisch einfach genauso aus, wie ich mir das immer mal gewünscht habe, wie man mal wieder ein modernes Battlefield 2 machen könnte, dass ich irgendwie da so Hoffnungen jetzt hege. Mal gucken, ob diese Hoffnungen enttäuscht werden.
Ja, nee, für mich war das nix. Bei der nächsten Ankündigung, die war wenigstens wirklich mal was Besonderes, nämlich Blumhouse kam auf die Bühne und haben so einen Mashup-Trailer gezeigt von ganz vielen kleineren Indie-Projekten und Spielen, die alle jetzt unter dem Label Blumhouse Games erscheinen werden. Da kam dann auch der Gründer Blum, weiß nicht, wie er im Vornamen heißt, Jonathan Blum oder ja. So. Der kam auf die Bühne.
Der war auch ein bisschen horrormäßig mit seinem Lachen.
und Blumhouse ist ja ein sehr bekannter Name auf jeden Fall im Horror-Genre. Und die machen jetzt eben ein eigenes Label und wollen sagen den Indie-Developern, hey, macht weirden Shit, ja, macht psychologischen Horror, macht Cosmic Horror, macht was ihr wollt. Alles, was halt irgendwie dann zu diesem Blumhouse-Label passt, werden wir dann irgendwie publishen. Und das finde ich eine sehr, sehr clevere Entscheidung, weil das Horror-Genre, wissen wir ja von Micha, das blüht ja gerade extrem auf.
Das hat man auch sehr stark hier allgemein am Abend gemerkt. Ja. Also es war ja jedes dritte Spiel war spätestens Horror wieder.
Und allein in diesem kurzen Blumhouse-Trailer könnte Micha wahrscheinlich eine 2-Stunden-Podcast-Folge draus machen, weil da war so viel interessantes Zeug dabei. Selbst für mich, der nicht der größte Horror-Fan ist, aber allein schon da Sam Barlow, dann war ein Spiel, was ich gesehen habe, das sah so cool aus, The Developer oder so, wo quasi dann diese Metaebene reinkommt, dass man ein Spieleerfinder ist und in diesem Spiel irgendwie im Editor rumbastelt und das als Horrorspiel zu verpacken. Also das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Wenn ihr irgendwas für Horrorspiele übrig habt, da solltet ihr vielleicht nachgucken, Blumhouse Games.
Eine sehr, sehr coole Initiative. Ich war am Anfang mega verwirrt, weil ich dachte, das ist sowas Ähnliches. Die zeigen halt nur so ein Spiel, aber das hat dann so mehrere Spiele in dem Spiel drin, so wie Inscription, weißt du? Ja, genau. Wo dann auch so mehrere Metaebenen da drin waren. Und dann habe ich erst mitten im Trailer gecheckt, das sind alles unterschiedliche Einzelspiele. Ach so,
aber dann kam ja dann kam ja das eine Spiel, wo gesagt wurde, vielleicht brauchen wir einen Editor. Und dann dachte ich wieder, nee, vielleicht ist es doch so, wie ich dachte.
Ja, haben sie gut gemacht. Die sehen auch alle spannend aus, haben auch alle ihren eigenen Stil, sind alles Indie-Games, klar. Also bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Danach wurden wir alle in unsere Kindheit katapultiert mit dem Power Rangers Game. Ich hab
Power Rangers geguckt.
Aber man erkennt halt den Go, go, Power Rangers. Und das ist ja dann doch ein bisschen catchy. Ja. Ich fand Power Rangers immer total doof, als ich klein war. Bis ich dann erfahren habe, dass es in Japan aber total beliebt ist. Und dann fand ich es nicht mehr ganz so uncool. weil ja alles, was die Japaner geil fanden, für mich als Kind dann irgendwie alles overruled haben.
Ich habe mir den ganz genauen Namen nicht aufgeschrieben, aber irgendwas mit Tina Rewindst du?
Ja, oder sowas. Es sieht halt aus wie das Turtles Game, wie so ein 2D-Sprite-Ding. Hat dann aber später dann noch auch so Sega Arcade 2,5D-Pseudo- Passagen gezeigt, wo man so in den Horizont ballert, von hinten nach vorne. Das fand ich dann schon sehr gut, so Mode 7-mäßig. Ja. Das sah sehr, sehr cool aus. Also dafür, dass das von Hasbro ist, die nur an unserem Geld interessiert sind, und mit nur meine ich nur an unserem Geld und an gar keinen guten Spielen, sah das wahnsinnig okay aus.
Ja, ich meine, das Turtle-Spiel hat ja auch bewiesen, dass man solche Brawler wieder zurückbringen kann.
Auf jeden Fall. Das war aber auch nicht von Hasbro, sondern das war von einem richtig guten Studio, das ein gutes Game
hat. Aber der Trailer hat tatsächlich so ein paar Sachen angedeutet, die sie neu machen, dass es nicht einfach nur ein 2D-Brawler wird, sondern, also ich meine, die sind ja dann auch in so einen Achterbahnwaggon eingestiegen und irgendwie da durchgefahren. Also für Fans des Genres und der Lizenz sicherlich ein Blick wert. Dann kam ein French-Debüt, ein Spiel von einem neuen Studio, der in der Pandemie auch wieder so ein Solo-Projekt, der inzwischen auf 8 Leute angewachsen ist, Deer and Boy. Und das sah auch sehr schön aus. Geht so in die Limbo-Ecke oder sowas, in die Art wahrscheinlich.
Vom ja, so Stil. Atmosphärisches, typisches, Tier und Mensch freunden sich an. Gefühlt schon dreimal gespielt, aber mal gucken. Sah auf jeden Fall herzallerliebst aus. Mhm. Und dass da die Liebe reingeflossen ist, hat man schon gemerkt.
Ja, Deer and Boy, also das Reh ist es dann, oder?
Das Reh, das Rehkitz, das dann wohl im Verlauf der Geschichte auch erwachsen wird.
Ja, sehr märchenhaft.
Danach gab es Poppen.
Poppen in, im Mittelalter. Danach wird gepoppt in Kingdom Come Deliverance 2, hat einen neuen Trailer bekommen
von den Trailer.
Studios. Sehr cooler Trailer, fand ich auf jeden Fall. Die Marketingmaßnahmen sind gerade sehr, sehr cool. Also die legen da richtig Geld rein bei Warhorse Studios. Die haben da richtig Bock drauf auf das Spiel. Auch die Ankündigung war so cool gemacht mit dieser Kirche und so. Ja. Und jetzt der Trailer hat mir richtig Lust aufs Spiel gemacht.
Absolut. Hat mir vor allen Dingen auch nochmal Bock auf den ersten Teil gemacht, den ich nicht zu Ende gespielt habe.
Ja, das ging's mir auch. Ich dachte gerade, du sagst, hat dir Bock auf Poppen gemacht. Ne?
Ja, das auch. Also die Poppenszene war auch kompetent umgesetzt. Also das ist schon, die wissen schon, wie es geht. Das ist, die trauen sich da auch mal was Neues. Jetzt nicht nur, was das Poppen angeht, ist ja auch der Gewaltgrad und alles, der durchaus für Diskussionen gesorgt hat. Aber es ist auch gleichzeitig ein interessantes Geschichtsspiel und jetzt scheint es aber doch, jetzt scheinen sie so ein bisschen gesetzter zu sein in dem, was sie eigentlich machen wollten und haben auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist das, was man merkt, dass das Studio jetzt noch selbstbewusster auftritt, aufgrund des Erfolgs, das sie ja mit dem ersten Teil schon hatten. Ja, also selbst der Hauptcharakter, den ich so mega uncool finde die ganze Zeit im ersten Teil, wenn ich den spiele, scheint im zweiten Teil ziemlich coole Sau zu werden.
Das hat einen riesen Sprung gemacht, das Spiel. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt die Vision, die sie mit dem ersten hatten, jetzt erst so richtig umsetzen können. Scheint sehr viel storylastiger auch zu sein. Die Motion Captures sehen richtig gut aus. Dieses Banter, was so Uncharted und so auch immer so gut gemacht hat, ich glaube, das funktioniert diesmal richtig gut zwischen diesen zwei Hauptfiguren, die man da jetzt gesehen hat, wie die miteinander umgehen und so. Ich glaube, das wird richtig geil.
Eins meiner drei großen Highlights von der Show heute. Ja.
Habe ich Bock drauf. Beim nächsten Spiel habe ich es nicht richtig verstanden, wie das Spiel heißt. Splitterhead, kann das sein?
Weiß ich leider auch nicht. Aber das von, ja.
Genau, so ein japanisches Spiel, wo man zwischen den Charakteren irgendwie auch hin und her hüpft. Also so.
Ah, so wie in Ghosts, das war das, ne? Oder Geist hieß es ja damals, ne? Von Shiny, ja.
Ich glaube, es hieß Splitterhead, aber ich habe den Namen nicht richtig gesehen. Wie fandest du das? Also war sehr japanisch, aber.
Ja, ich habe mich sehr schnell, sehr lange damit beschäftigt, Geist noch mal rauszusuchen, was es halt damals für PlayStation 2 und so gab. Dann habe ich halt erklärt, wie ähnlich das Gameplay sein könnte, wenn man da dann später ständig zwischen den Passanten hin und her springt. Weiß ich nicht, sah schon leicht billig aus, aber könnte auch cool werden. Das danach fand ich ganz witzig mit der Bohne.
Ja, ich wollte gerade fragen, was war das denn? Das war auch wieder so ein Solo-Projekt. Ich fand es irgendwie ulkig auf eine Weise und ich fand es auch eine Bereicherung für den Stream, aber was das Spiel so richtig wird,
habe ich. Na, Max Payne ohne Story.
Genau. Es will so cool sein wie Max Payne, aber mit einer komischen, hässlichen Bohne.
Hey, Bohnen sind total cool.
Ja, aber das sah doch. Also, die Slow-Motion-Szenen waren halt cool, weil sie funktioniert haben, weil sie halt irgendwie sich angelehnt haben. Und es ist ja auch ein Mensch, der bei Matrix mitgearbeitet hat, bei den Filmen, also jemand aus der Filmindustrie. Das heißt, es wird schon inszenatorisch wahrscheinlich funktionieren, aber ich habe nicht richtig verstanden, was das für ein Gameplay sein soll.
Das ist sowas wie Serious Sam, aber halt für Max Payne. So würde ich es wahrscheinlich versuchen zu erklären.
Na, das klingt ja okay.
Also lustig war, wir hatten ja überall so krasse Gore-Effekte und Blut spratzt und alles. Und dann kommt dieses komplett harmlose Bohnenspiel, wo aber auch geballert ausgeleiert wird, wo man dann halt irgendwie problemlos Bohnenteile abfetzen lassen könnte, ohne dass es irgendein Problem gibt. Und da passiert einfach mal gar nichts. Und das sah dadurch irgendwie total billig und langweilig aus.
Bin echt gespannt. Also ich weiß nicht, ob könnte natürlich so ein Streamer-Hit irgendwie auch werden, weil es halt so eine komische Killerbiene ist.
Also ich liebe den Slow-Motion-Effekt. Ich finde, das benutzen Spiele dafür, dass es so das geil war, Anfang der 2000er, nutzen sie es viel zu wenig. Also Max Payne, Rechtsklick und dann nach vorne jumpen und in Slow-Motion ballern, ist eigentlich immer noch nicht komplett ausgenutzt.
Hast du Chuson gespielt?
Natürlich habe ich es angespielt und du kommst auf Kern zu sprechen, das Kletterspiel, wo ich Sorge habe, ob die Steuerung am Ende nicht doch zu fitzelig wird. Das sah ja dermaßen detailpixelgenau aus, wie man da in diesem neuen Kletterspiel seine Beine und Arme an wirklich kleinsten Steinchen festmachen muss, um da nach oben zu kommen und sichern muss. Ich weiß nicht, ob es eine Simulation werden soll oder ob es ein Story-Game ist, weil man sah die Protagonistin dann auch in einem Zelt später und da hat sie noch ein paar Liegestütze gemacht, als ob das Klettern tagsüber nicht schwer genug gewesen wäre. atmosphärisch hat es mich abgeholt. Ich weiß nicht, wie das mit der Steuerung wird. Das ist das große Fragezeichen.
Es wirkte, aber ich habe auch den Eindruck gehabt, sie haben ja nichts über die Steuerung gesagt, aber dem Trailer zu entnehmen, ging es mir auch wie dir, dass man so das Gefühl hatte, wie sich so die Beine und die Zehen und die Füße und so bewegt haben, dass man das so sehr fragil einzeln steuern muss. Ja? Vielleicht macht man es mit der Maus und muss wirklich den Zeh anfassen oder irgendwo hinsetzen, so wirkte es.
Fast so Bennett Foddy-mäßig, was ich ja nicht so gerne mag.
Und da hat es mich dann auch dran erinnert, also dieses Spielkonzept, aber vielleicht in serious. Es wirkte ja schon echt ernst und bedrückend. Die Entwicklerin war ja auch auf der Bühne und hat irgendwie auch gesagt, ja, sie verarbeitet da so ein bisschen die Erinnerung, dass ihr Vater auf so einer Tour war und das halbe Team sei nicht zurückgekommen. Hat sie nur in so einem Nebensatz gesagt. Also, vielleicht wird es auch dann eher so ein Serious Game oder aber dafür
wirkte
es.
Wird auf jeden Fall zum Look passen.
Ja, aber dafür wirkte es fast zu mechanisch. Ja.
Ja.
Ja. Naja, mal K-I-R-N, also C-A-I-R-N, Cairn.
Schlechter Titel, das kann ich dir jetzt schon sagen, weil das bleibt überhaupt nicht im Kopf hängen. Cairn.
Ja, von den Game Bakers. Das nächste Spiel war Wonderstop, ein neues Spiel von Annapurna. Und das war ein sehr geiler Trailer. Das ist nämlich, wenn man muss dazu sagen, das ist von den Leuten, die Stanley Parable gemacht haben. Mhm. Ja, und wenn ihr Stanley Parable kennt, es ist Meta. Es ist Meta pur. Und es war aber ganz cool, weil der Trailer vermittelt dir, es ist ein cozy Game. Du bist eine junge Frau, die eigentlich eine Kriegerin ist, aber die keinen Bock hat und die jetzt hier runterkommt und dann machst du so Dinge wie in cozy Games irgendwie Pflanzen.
Einen Teeladen machst du auf.
Und einen Teeladen und musst Tee kochen und dann scheint aber irgendein Twist zu kommen. Und es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, wenn es von den Stanley Parable Leuten ist. Ich habe so Bock drauf.
Ja, wird auf jeden Fall irgend so eine psychische, durch Kriege komplett kaputt gemachte Psyche gehen, die dann irgendwie versucht halt auszubrechen oder die man erforscht. Irgendwie sowas stelle ich mir da vor und das sieht spannend aus. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob diese ganze Tee-Cozy-Game-Geschichte sah so ausgereift in dem Trailer aus, dass ich mich jetzt frage, dass ich das zu lange machen muss oder so. Mal gucken. Also es scheint schon sehr storylastig zu werden und dann wird man wahrscheinlich alle Sachen nur einmal machen.
Ich glaube
nicht, dass man da wirklich,
wo es um PTSD geht, also um Traumabewältigung in einem Cozy-Game oder irgendwie sowas in der Art.
Auf jeden Fall so, wie die Menschen da draußen vielleicht Cozy Games gerade auch nutzen, dass sie sich auf einmal selber reflektieren und merken, ach krass.
Ja. Sehr cooles Projekt. Ja. Wonderstop von Annapurna. Unknown Nine Awakening haben wir auch schon gesehen. Das wird ja von Bandai Namco gepublished, von Reflektor gemacht und ist jetzt endlich mal eins der Spiele, die in diesem ganzen Universum von Unknown Nine, in diesem Cross-Multimedial-Universum, was vor Jahrzehnten gefühlt angekündigt wurde, jetzt endlich mal das erste Spiel wird. Da gab es schon auch erste Gameplay-Geschichten zu sehen. Wird auch wieder so ein Spiel bei diesem Awakening, wo man quasi mit seiner Seele in andere Menschen hüpft, um dann deren Fähigkeiten kurz auszunutzen. Auch das ist wieder so ein ähnliches Konzept. Aber sah kompetent aus.
Das sah sehr, würde ich sagen, bei meinen drei Highlights ist das unter Umständen auf Platz 4. das ist die Darstellerin für Motion Capturing, die auch bei Witcher mitspielt, ne? Die Yennefer. Genau. Und sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. technisch top. Ja. Das Souls-like ist wahrscheinlich schon auch stark in dem Spiel. Mhm. Mal gucken, wie sie es dann am Ende umsetzen.
Genau, Unknown 9 Awakening. Habe ich auch Lust drauf, sieht sehr, sehr cool aus. Immer interessanter sieht dann tatsächlich The First Descendant aus. Ich habe das irgendwie so gar nicht so richtig ernst genommen die letzten mhm. Jahre. Aber grafisch macht mich das jetzt total an. Das
ja, wird Unreal Engine 5, ne?
Genau, es wird ein Unreal Engine 5 Loot-Shooter. Sieht wunderschön aus und werden wir nicht mehr allzu lange warten müssen. Kommt nämlich schon nächsten Monat raus. Ich weiß gar nicht, wird das ein reiner Loot-Shooter-Multiplayer-Free-to-Play-Titel oder wird das sowas wie Destiny? Ja.
Wird Free-to-Play, genau. Ja. Und ja, hat dann natürlich auch ein bisschen Fanservice, das sollte man dazu mhm. sagen, so ein bisschen Stellar Blade-Vibes, hier und da ein bisschen Gears of War. Also kann alles werden, kann total Schrott werden und generisch irgendwie ja. wirken, aber es sieht technisch schon top aus.
Werden wir uns auf jeden Fall angucken, allein weil es grafisch, glaube ich, sehenswert sein wird. Mal gucken, ob es spielerisch quasi Destiny beerben können wird oder so. Ich glaube, das würden sie gerne.
Ja, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es das schafft, ja. aber mal gucken. Die Lücke ist ja definitiv da und ja, es sieht schon cool aus. Ich frage mich, wie da die Charakterentwicklung und alles am Ende wird. Also auch ja. die Erstellung, ne? Weil man ja seinen eigenen Charakter machen wird können.
Gut, nächsten Monat wissen wir mehr. Die Among Us-Macher kamen auf sehr die Bühne.
Cool. Ja.
Die waren wirklich sehr sympathisch. Ich habe die noch gar nicht gesehen gehabt von Inner Sloth und haben aber so rumgeteased, hier, wir kündigen jetzt was an, was gar nicht kommt. Hat nicht so richtig gezündet, der Gag. Aber sie haben gesagt, nein, wir haben kein neues Spiel dabei, sondern mehrere neue Spiele. Wir haben so viel Geld verdient mit Among Us und wir verdienen jetzt noch mehr Geld mit Among Us, weil es kommt eine TV-Serie. Hat man auch einen kurzen Clip gesehen, also eine animierte Serie. Mhm. Und mit diesem ganzen Geld, das wollen wir ein bisschen zurückgeben. Wir haben jetzt einen Indie-Fund, also ein Förderprogramm gegründet, was Outer Sloth heißen wird. Und da haben sie so einen kleinen Trailer, Überblickstrailer gezeigt mit 5, 6 coolen, neuen kleinen Projekten. Ich glaube,
waren 4, aber die sahen alle cool aus.
Ja, die eben jetzt von den Among Us Studios mitfinanziert werden. Schönes Projekt.
Genau richtig und fand ich, hat tatsächlich die Stimmung in der Industrie fast besser noch eingefangen, ja. als das, was Jeff Keighley am Anfang gesagt hat. Und vor allen Dingen muss man mal dazu sagen, Jeff Keighley hat halt nicht die Spiele genommen und bringt sie jetzt raus. Das ist schon eine ziemlich coole Aktion von denen, das so zu machen. Spiele, die ansonsten wahrscheinlich einfach in der Vergessenheit versunken wären, kriegen wir jetzt wirklich nur zu Gesicht, weil die das gesagt haben, okay, wir machen uns jetzt auch zum Publisher quasi. Mhm. Und eins fand ich besonders cool, Mossfield Archives sah das aus, muss man so Röhren verbinden und alles ist so mit Moos überwachsen. Richtig cooler Look. Dann gab es noch One Button Bosses. Das scheint so ein, da gab es noch so ein iOS-Spiel, wo man auch die ganze Zeit nur so rhythmusmäßig geklickt hat. Ja, fällt mir jetzt nicht ein, wie es hieß. Aber da hat mich das dran erinnert, sah auch sehr, sehr cool aus. Und ein wahnsinnig schneller Rogue-like Action-Shooter Ausweich 3D-Spiel Rogue Eclipse.
Ja.
Ja. Richtig geil.
Schöne Sachen dabei gewesen. Sonic Shadow Generations.
Das sah scheiße aus. Jesus Christ. Das sah aus wie alle schlechten Level von Sonic Adventure zusammengemanscht in einen, die ich nicht noch mal spielen wollte. Also, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man so an meinem Geschmack vorbei ein Sonic-Spiel machen? Das ist echt gruselig gewesen, wie schlecht ich das fand.
Ja, also, nee.
Schlechte Musik, alles nur so halbschnelle, hoppelige, komische, Kaputtmach-Action-Sequenzen dazwischen. Und dann musst du auch noch, um den Original-Sonic zu kriegen, vorbestellen, damit du den Skin kriegst. Also unsympathischer geht's ja fast.
Nee, fand ich auch. Dann haben wir Neues gesehen von Funcom, die ja am Dune Awakening MMO arbeiten. War jetzt eher so ein Story-Trailer, wo es darum ging.
Geiler.
Ja, aber ein sehr stimmungsvoller Trailer. Paul Atreides spricht und sagt, was wäre, wenn ich gar nicht geboren werde und so weiter und so fort und ist so ein bisschen in die Lore eingetaucht und wenn das und das passiert wäre. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Dune Awakening quasi eine What-If-Story
ist? Genau, mein Streaming-Partner Niklas hat es auch genannt. Ah, Dune, What-If?
Genau, ja.
Und das ist natürlich ein cleverer Ansatz. Man weiß ja immer noch nicht genau, was man dann in dem Spiel alles machen kann. Es soll ja ein MMO werden in diesem Universum. Also die Vision ist unfassbar groß und dann sind anscheinend ja auch die Möglichkeiten, was man dann in dem Universum oder wie man in dem Universum da interagieren kann, neuartig, weil man jetzt nicht weiß genau, wo sind welche Völker noch und wer hat Einfluss und alles, weil wenn sie das alles in Frage stellen können in dem Trailer, dann ist das natürlich
interessant, dass sie das so dürfen.
Das habe ich auch gesagt. Krass, was man mit der Dune-Lizenz alles machen darf, das ist ja stark.
Weil in dem Trailer sagte, die Fremen,
sind alle ausgestorben, genau. Ja,
ja toll, ich wollte Fremen spielen, was soll denn das? Und jetzt? Ja, bin gespannt. Aber das öffnet natürlich für ein MMO alle Türen. Das ist natürlich ziemlich geil. Dann können sie sich ja wirklich komplett austoben. Aber es braucht es, glaube ich, auch für eine MMO, dass du eben nicht so festgefahren bist.
Absolut.
Star Wars hat als MMO auch nur funktioniert, weil sie halt weg sind von der bekannten Zeitgeschichte damals. Ne? Mit der
guter Punkt. Korrekt. Ja. Und wenn sie es dürfen, absolut der richtige Ansatz.
Battle Aces, ein Spiel für dich, oder? Ein neues RTS von Uncapped Games. Mm. Der Trailer war katastrophal, da dachte ich erst, was soll das denn? Und dann, das war jetzt ein Trailer für ein RTS, das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun.
Also man hat zu wenig gesehen, um das einschätzen zu können. Ja, es ist ein RTS, es sieht aus wie StarCraft heute vielleicht aussehen würde, aber eigentlich sieht es schlecht aus als StarCraft 2, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Super Micro-Heavy, anscheinend kein Aufbau. War, nee, ich fand's, sah nicht so cool aus. Sah auch super generisch aus, wie so ein Mobile-RTS quasi.
Ja, aber sie haben auch halt gesagt, sie wollen so ein bisschen modernen Einflüsse machen, dass man sich halt quasi ein Deck baut, wie man es halt so kennt von so Hearthstone und Co. Das sind so die Vorbilder, haben sie auch gesagt. Sie wollen das für RTS werden, was Hearthstone für Kartenspiele
interessant,
war.
Interessant, stimmt, okay.
So hat das er gesagt, ja. Also es soll so schnelle Games, Deck zusammenbauen und dann wahrscheinlich auch Micropayments und so.
Ja. Das nächste Spiel fand ich sehr viel interessanter. Das war nämlich die neue Season von The Finals. Da haben sie eine Map gemacht mit rund um Kyoto. Da sieht man so klassisches Japan. Und generell finde ich The Finals ja schon ein guten Ansatz.
Der kostenlose Multiplayer-Shooter,
genau, wo man kostenlose, so eine Game-Show spielt. Richtig, genau, diese Game-Show daraus zu machen. Weil es ist ja eigentlich schon ein bisschen albern, dass man immer versucht, dieses immersive Universum und dann versucht man da halt die Charaktere irgendwie zu etablieren und dann wirklich sich in den Charakter einzufühlen. Das funktioniert bei mir eigentlich immer in Multiplayer-Shootern gar nicht so groß. Da habe ich es gar nicht mit Immersion. Dann finde ich es sehr viel besser, da direkt zu sagen, das ist eine Game-Show, so wie bei Hunger Games zum Beispiel auch. Da ist ein Stadion drumherum gebaut, so wie bei Rocket League. Und dann machen wir da jetzt mal den Shooter drin. Also das ist noch relativ unverbraucht. Und diese neue Map in Kyoto, die sieht wahnsinnig stimmungsvoll aus. Ich habe auch immer mal wieder reingespielt. Ich bin ja am Anfang nicht warm geworden mit dem Trefferfeedback und wie viel man halt an Munition in die Gegner reinpumpen musste. Das hat sich jetzt auch mehrfach immer wieder hin und her gewechselt und die schrauben sehr, sehr offensiv an der Balance für dieses Spiel. Das heißt, wenn man weiß nicht so richtig, ob es einem gefällt, je nachdem, wann man halt reinguckt. Also es kann heute ganz anders sein als vor einem halben Jahr oder vor einem Vierteljahr. Ich werde also die neue Season auch nochmal anspielen. Ich fand, es hat sich in die richtige Richtung entwickelt und ich finde immer noch, das hat wahnsinniges Potenzial. Und die Spielerzahlen sind ja auch gleichbleibend hoch. Also das Interesse, der ist auf jeden Fall da. Und die Destruction ist halt wahnsinnig geil in diesem
Spiel. Genau, und es sieht gut aus und es hat eben diese Neuerung mit der Destruction. Ja. Ich glaube auch, dass das noch eine Weile bestehen bleiben wird. Also zweite Season angekündigt, nicht zweite neue Season mit
die dritte Kyoto.
Genau. Dann kam Sam Lake auf die Bühne, der neue Best Buddy.
wieder Max Payne.
Von Jeff Keighley, wieder Max Payne, genau. Sam Lake kam auf die Bühne, musste natürlich auch kurz seinen Musical Dance aus dem Spiel hinlegen, hat gesagt, anders darf er gar nicht mehr auf die Bühne. War sehr selbstreferenziell, war sehr süß. Alan Wake 2 bekommt endlich Physical Editions. Haben sich ja viele Leute gewünscht, ist mir relativ egal, aber viele Leute, die sich gerne Sachen ins Regal stellen, freuen sich jetzt natürlich. Es gibt Physical Editionen, also physikalische Editionen, die man im Laden kaufen kann, die man sich wirklich hinstellen kann.
Genauso ja, aber dass das ein Ding Editionen. Ist, zeigt schon ein bisschen, wie verzweifelt sie sind, noch Geld mit dem Titel zu machen. Das ist, glaube ich, die eigentliche News da dran.
Ich glaube nicht, dass Sam Lake wirklich dringend dieses Geld braucht, weil das Studio hat gut Geld verdient. Aber sie haben natürlich so viel Geld reingesteckt, dass man ja auch schon die Meldung gelesen hat, es ist noch nicht besonders viel Gewinn bei rausgefallen. Ja. Deswegen gönne ich es Remedy aber auch, dass sie jetzt eben durch diese physikalische Edition doch noch Geld verdienen. Warum sie es nicht gleich gemacht haben, verstehe ich nicht, weil warum kommt es denn jetzt erst raus? Also haben sie da nicht dran geglaubt? Haben sie
vielleicht gedacht, ist die Produktion zu teuer? Keine Ahnung. Ja, Genau. Mal gucken. Also ich finde es witzig, dass das halt eine News ist. Das kannst du ja im Endeffekt über jedes der bisher besprochenen Spiele, die hätten das auch dazu sagen können. Und dann wäre das dann auch Werbung und dann würden wir vielleicht darüber
reden. Ja, aber bisher gab es nicht. Bisher war es nur digital erhält.
Ja, das ja trifft aber, Meldung. Wie gesagt, auf viele Spiele zu, nicht nur auf Alan Wake 2. Das ist halt einfach die Zeit, in der wir leben. Von daher ist es schon irre, dass sowas jetzt irgendwie eine besondere Erwähnung wert ist, wenn man es dann macht.
Aber er war ja nicht nur deswegen da.
Genau, er hat auch Night Springs, den DLC, der ja eh auch bekannt war, dass der kommen soll, näher terminiert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es 3 Episoden und eine erscheint schon übermorgen?
Also eine, ich habe nicht verstanden, also Night Springs, ich habe sowieso 2 Fragen. Also er hat gesagt, morgen kommt Night Springs.
Ja.
Kommen die alle 3 gleichzeitig? Es wird 3 spielbare Charaktere geben. Night Springs ist ja diese TV-Show innerhalb des Universums. Und das war ja auch schon beim ersten Teil so, dass man damit quasi so ein bisschen experimentelleres Gameplay machen kann. Also du wirst zum Beispiel mit der Bedienung aus dem Café rumballern können. Das ist zum Beispiel eine der Episoden. Die andere war dieser Cop und das dritte war die Hauptfigur selber. Die, wie heißt sie? Die Polizistin da halt. Oder? Das war die Polizistin.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Also mit den 3 wirst du dann Episoden spielen und das, man hat auch schon gesehen, das eine hat ja dann auf einmal so Pixel-Art mit drin und so. Also da werden sie sehr über die Stränge schlagen, weil es ja innerhalb dieser TV-Show ist. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, dass da nur die erste Episode spielbar sein wird.
Nee,
dann
das stand sind alle aber am
Ende, genau. Und dann stand am Ende aber, dass dieses Nightspring-DLC exklusiv sein wird für die Physical Edition. Das heißt, ich muss mir jetzt die Physical Edition kaufen, um die Nightspring zu haben? Kann ich mir
den
DLC holen?
Nein, nein, ist auch in der digitalen Deluxe-Edition schon direkt mit drin, weil du da den Pass mit drin hast, den Expansion Pass.
Weil das hätte ich jetzt sonst echt fies gefunden.
Ja, das wäre verrückt gewesen, das hätten die nie gemacht. Nee. Ja. Es ist schon sehr verrückt, das sollte man vielleicht dazu sagen, ist auch irgendwie was ich nur jemandem ans Herz legen würde, wenn man halt die Story schon durchgespielt hat. Das ist allgemein diese DLCs von den Max Payne-Spielen, das war mit American Nightmare
nicht anders. Das war auch
die sind abgefahren, abgefahren, sehr viel arcadiger, sehr viel mehr Geballer. Ist schon cool, also gerade American Nightmare fand ich wirklich gut.
Ach, sag mal, das war, ich denke gerade, das war nicht die Polizistin, ich glaube, das war die von Control.
Nein, nein, das war
die dritte Hauptfigur, die wir
gespielt haben.
Aber die hatte doch so.
Ja, ja, da hast du recht. Ja, ja,
das ist die Hauptfigur von Control gewesen, genau. Dachte doch gerade, die sah doch anders aus, ja. Genau, aber es ist definitiv nur was für Fans. Ja. Wird dir nichts von der Story weiterbringen. Das ist definitiv, das hat man gesehen. Das ist einfach nur Spinnereien.
Ja, beziehungsweise das Universum halt weiter ausbauen.
Ja, aber nicht von der Hauptgeschichte her.
Richtig.
New World Aetherum ist angekündigt worden. Da hatte ich letzte Woche auch eine Präsi mir zu angeschaut. Das wird einfach von Amazon Games jetzt die Konsolenfassung. Also New World bekommt die Konsolenfassung spendiert und sie haben nochmal, es ist quasi gleichzeitig auch ein Add-on für die PC-Version, wo sie jetzt noch mal mehr Fokus drauf legen, dass es als Singleplayer-Experience der Einstieg besser funktioniert.
Ja.
Ja, es ist aber halt die Ankündigung.
Klang für mich sehr verzweifelt. Ich habe so das Gefühl, wenn es noch 1-2 Jährchen, dann weiß ich nicht, ob wir noch mal ein neues New World sehen oder wie viel Geld da Amazon jetzt noch reinstecken will. Das war ja eh schon ein sehr, sehr teures Projekt, was ja wahnsinnig gut gestartet ist. Mhm. Das muss man vielleicht auch noch mal sich in Erinnerung rufen. Aber es ist jetzt schon sehr ruhig um New World geworden.
Ja, genau. Aber jetzt kriegt es vielleicht noch mal einen kleinen Wind durch die Konsolen-Release und hat jetzt den Beinamen Aeternum, sozusagen als, wie so ein Paket. Kunitsu Gami, Path of the Goddess, haben wir auch schon gesehen gehabt, kommt jetzt am 19.07. raus und sieht weiterhin so cool verrückt aus, wie es in der Ankündigung schon aussah.
Ja, beziehungsweise noch detaillierter verrückt. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so weit rauszoomen kann mit der Kamera. Auch das hatte für mich so ein leichte Dingsbums Warriors, Dynasty Warriors Vibes auf einmal, weil man so von weit weg nicht über die Schulter des
Charakters geguckt hat. Hat mich auch überrascht, hatte ich auch nicht erwartet.
Und dann hat man gleich mehrere Monster gleichzeitig gehabt, die dann auch gespawnt sind. Also, da ist viel los. Mein Vertrauen in Capcom, dass sie da einen guten Mix rauskriegen, ist relativ groß. Allerdings muss ich auch sagen, ich hatte da irgendwie was anderes jetzt erwartet. Ein bisschen atmosphärischer, bisschen deutlich mehr Story nach den ersten Trailern, die wir gesehen haben. Und das war jetzt schon sehr wildes Gameplay. Sehr, sehr wildes Gameplay. Sehr unübersichtlich.
Absolut. 19.07. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher, was das sein soll. Kunitsugami
Park. Aber auf jeden Fall gutes Monster-Design. Abgefahren.
Dann hat EA gesagt, ja, wir arbeiten immer noch an Skate. Ganz ehrlich versprochen, wir lügen auch nicht. Hier ist ein bisschen Mini-Gameplay, aber weil wir sonst nichts zu zeigen haben, produzieren wir einen zweiminütigen, nichtssagenden, komischen Clip mit Statisten und Statistinnen über die M-Corp Corporation, einer fiktiven Firma, die in Skate spielt. Und das sollte wohl irgendwie lustig sein. Hatte so Office-Vibes, aber hat überhaupt nicht gezündet und null funktioniert.
Also das M-Corp-Logo mit dem Soundfile, da war ich die ganze Zeit am Überleben. Cool. Kannte ich das? Das kommt mir total bekannt vor. Ja. Ist das jetzt eine krasse Anspielung? Was kommt denn da jetzt? Das war geil. Und dann kam dieser, ich glaube, das ist ein YouTuber oder ein Comedian oder was weiß ich, der da vorne stand. Der hat das auch kompetent vorgetragen, aber es war halt einfach generell nicht witzig, was da für ihn geschrieben wurde. Und dann halt das Reveal, okay, ist halt Skate. Da habe ich dann die ganze Zeit im Stream damit verbracht, mich nochmal an Tony Hawk's Pro Skater 2 zu erinnern und wie cool das war. Und obwohl ich kein Skater bin oder die Kultur auch nicht darum rum cool fand, fand ich halt Skate, weil einfach, fand ich Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 waren halt richtig geile Videosportspiele oder Gamepad-Akromatik, die mich gefesselt hat. Und ich habe so überhaupt keinen Bock auf Skate eigentlich. Aber
ich habe eigentlich schon Bock auf Skate, weil es halt wirklich einen anderen Ansatz gefahren hat und so dieses bisschen realistischere hatte. Ja. Aber wenn es jetzt nicht kommen würde, fände ich es auch nicht so schlimm.
Also so wie es aussah, Fokus, was sie gezeigt haben, scheint es ja einfach das Skate-MMO zu werden. Ja, oder das Skate ganz viele.
Aber dieser Fokus auf dieses M-Corp, das hat halt überhaupt nicht funktioniert.
Vor allen Dingen, dass das Geld gefressen hat, das finde ich, das könnte man EA schon wieder um die Ohren schmeißen.
Ja, aber hallo, echt jetzt. Palworld hat einen kurzen Trailer gezeigt mit einer Erweiterung. Es kommt ein neues Island und neues Gedöns.
So ein Biom, neue Monster. Genau. Fand ich enttäuschend dafür, dass die Millionen da reingeflossen sind. Anscheinend gehen die Gelder doch für Gerichtsverfahren und das Anstellen von guten Lawyers drauf.
Ja, vielleicht, ja. Aber es hat, es hat die ja selber auch überrascht. Ja. Aber immerhin kommt neuer Content. Man kann dem ja nicht sagen, dass sie jetzt mit dem Geld weggerannt sind. Das immerhin. macht mich nicht an.
Also das nächste, lass mich das ruhig einführen. Valorant wurde für Konsole vorgestellt und damit schloss sich für mich so ein Kreis, der den ganzen Abend so durchging. Dieser Konsolenfokus und warum wohl? Also alle rennen auch auf Konsole oder wollen unbedingt auch auf Konsole stattfinden, weil da halt noch Geld zu machen ist, weil da die Leute insgesamt ein bisschen mehr Geld auch bezahlen wollen, länger Vollpreis bezahlen, weniger Deals sind. Ich habe das Gefühl, die Industrie geht da jetzt stark auf in diesen konsoligen Rhythmus noch rein, weil sie ja das Geld brauchen, um die Leute weiter zu bezahlen, weil es einfach gerade eine Krise gibt. Und das habe ich da so rausgelesen, weil ich will jetzt nicht erzählen, dass Valorant für die Konsole kommt. Da war gar nichts drin. Es war mega langweilig, es war viel zu lang. Und man hat gesehen, wie viel Geld die haben, um das da reinzuballern und diesen Mega-Werbespot zu machen. Aber Leute, Valorant ist halt groß, klar. Aber es wird ja auch die ganze Zeit von Twitch querfinanziert und die überall dir ins Gesicht geschoben. Ich sag nicht, dass das schlecht gemacht ist. Das ist ein kompetent gemachtes Counter-Strike-like. Aber
Aber der Konsolentrailer sah jetzt auch nicht besonders reizvoll aus. Also und danach nochmal ein Gespräch mit der Chefin und dann nochmal ein Trailer, der nochmal so diese E-Sports-Ära einfängt. Also so viel Geld, wie die da drauf werfen, das ist echt ein bisschen pervers. Ja. Naja.
Dann haben wir schon wieder Monster Hunter Wilds gesehen und ich hatte schon
ganz Sorge, kurz, dass das. Ich will dieses Spiel nicht nennen, aber der Werbeclip, der dann da dazwischen lief, mit den ganzen berühmten Hollywood-Schauspielern, der war noch cringiger als diese M-Corp-Geschichte. Der Saal war einfach ruhig danach. Da lief ein ewig langer Clip, so Brawl-Stars-mäßiges Spiel. Katastrophal, dieser Videoclip. Oder?
Also wie teuer Werbeklip der gewesen war, der hat so wahrscheinlich so viel gekostet wie die ganze Show.
Hey, mit Hemsworth und allen möglichen Leuten, und dem Typen aus Community und so.
Du machst gerade Werbung für die Kacke.
Ich weiß, deswegen sage ich es auch nicht. Aber ich fand es einfach so schlimm, was für eine Anti-Werbung das war. Das war wirklich betretenes Schweigen danach. Ich habe den Namen ja auch schon wieder vergessen, aber es war eine Katastrophe, wirklich. Monster Hunter Wilds kam auch der Entwickler auf die Bühne. Und ich kriege immer mehr Lust auf Monster Hunter Wilds, aber hier in dieser Show hat es jetzt auch nichts Neues gezeigt.
Leider nicht. Waren, finde ich, sogar schlechtes Showing, weil sie die Besonderheiten, die jetzt im Unterschied zu Worlds halt da sind, nicht nochmal gezeigt haben, sondern einfach so ein bisschen standardgenerischen Monster Hunter Kram erzählt haben. Was ich von Niklas noch erfahren habe, ist, dass man jetzt zwei verschiedene Waffensets tragen kann. Das wird nochmal viel verändern. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, dieses Herdenverhalten, das hatte Micha ja auch nochmal betont, dass das natürlich was Neues ist. Ich freue mich drauf. Ich weiß, ich werde es spielen. Da muss ich eigentlich auch keinen Trailer mehr zu sehen.
Ja.
Das ist quasi
das ist gesetzt.
Gesetzt.
Definitiv sehr schön. Und dann hat Jeff Keighley im Vorfeld ja auch schon, finde ich, ganz gut diesmal die Erwartungshaltung gedämpft und hat im Vorfeld schon Bescheid gesagt, hey, stellt euch drauf ein, wir sehen kein GTA 6, wir sehen das und das nicht, es kommt das nicht und es wird auch kein One More Thing geben und kein Shadow Drop und so, hat die Erwartungen runtergefahren, was, glaube ich, ganz gut getan hat. Er hat dann hier nochmal gesagt, so, und jetzt schauen wir den Trailer zum letzten Spiel an und danach ist Schluss und hat das dann, und so war es dann auch. Fand ich eigentlich, also ich fand es natürlich ein bisschen schade, dass nicht irgendwie am Ende irgendwie, keine Ahnung, ein neues Mario angekündigt wurde, aber es war ein bisschen schade trotzdem, aber es war gut, dass wir nicht dann enttäuscht sind, rausgehen und sagen, es gab gar nicht.
Du, enttäuscht bin ich von der Show trotzdem.
Ja, aber ich fand es gut, dass er sonst, ist er ja sonst eher der Hype-Boy und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass er diesmal gesagt hat, stellt euch auf was Ruhigeres ein. Phantom Blade Zero
war ja auch noch gut.
Wurde am Ende dann das letzte Spiel und ich freue mich auf die Gamescom, denn dort wird es dann auch spielbar sein. Und sieht sehr kompetent
aus. Ja, großes Souls-like, sehr viele Sekiro-Vibes, also krasses Ninja-Gameplay, wahnsinnig komplexe Kämpfe, so wie es aussieht, aber dann auch mit so absolut billigem God of War, Early Generation, Dreieck, bitte so schnell wie möglich hintereinander drücken Ding. Darauf habe ich persönlich so gar keinen Bock. Das können die gerne noch schnell rausprogrammieren, bevor das Ding erscheinen soll. Weil das sowas passt für mich in so ein Spiel heutzutage nicht mehr rein. Das machen die Souls-Likes eigentlich inzwischen viel besser, ohne das, ohne Knöpfchen drücken auf Prompt. Von daher gerne weg damit. Der Rest sah für mich komplett perfekt aus von dem, was ich
Wukong hatte ja auch einen Trailer, war aber, glaube ich, ein gekaufter Trailer. Aber wenn du jetzt entscheiden müsstest, du dürftest jetzt heute Wukong oder Phantom Blade Zero spielen.
Phantom Blade Zero.
Echt?
Ja.
Macht dich das mehr an als Wukong?
Ja, bei Wukong habe ich das Gefühl, das habe ich schon durchgespielt, ohne es gespielt zu haben.
Aber es sieht schon gut aus.
Und ich sieht mag super ja diese, aus, grafisch.
Ich mag ja diese Affen, die Reise des Affen-Mythos, der dahinter steckt.
To the West,
ja.
Mag ich auch, aber Phantom Blade hat halt sehr viel mehr Neues in diesem Trailer gezeigt, was ich so noch nicht gesehen oder erlebt habe.
Ja, Quicktime-Events.
Ja, ne, die halt gerade nicht, die will ich ja weghaben. Aber ja, das war nochmal schön skurril, andersartig, ein guter Rausschmeißer, schon gut gewählt. Aber gleichzeitig hat es gezeigt, wenn das der Rausschmeißer ist, dann war die Show halt auch einfach scheiße. Mhm. So. Muss man so sagen. War nicht gut.
War nichts Besonderes.
Nee. War nicht gut, war viel, was eh schon bekannt war. Das, also, und dann die großen Dinge, die richtig geil hätten sein können, sowas wie ein Civ 7, nur CGI und eigentlich auch nichts Tolles. Also ich gehe hier rüber, immer über die Liste.
Und auch die Gäste. Was? Ich meine, so jemand wie Sam Lake ist da, aber kündigt ein DLC und physikalische Editionen an. Also es war auch nicht nötig, das als Vor-Ort-Event zu machen, weil es war die zwei, drei Leute, die eingeflogen worden sind, haben auch nichts Besonderes gezeigt oder nichts Neues. Aber, war sehr
gut.
Sehr
vielleicht kommt ja noch was bei Microsoft neben, mal gucken, was die zeigen wollen. Die Show soll ja auch länger gehen, da reden wir am Montag drüber. Jetzt gerade läuft Day of the Devs. Da soll aber so wie ich das verstanden habe, primär mehr Details zu den Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, sein, weil so wahnsinnig viele Indie-Games hier in dieser Show diesmal waren. Das gucke ich morgen früh. Genau. Und dann gucken wir mal weiter.
Genau, dann kommt Ubisoft noch und Xbox. Und werden wir natürlich auch eigene Folgen zu machen. Dann wünschen wir euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wir hören uns die Tage wieder bei der nächsten Show. Macht's gut.
Tschüssikowski.
Und du schlaf gut, mein Lieber.
Du doch auch, oder nicht?
Ja, dringend. Ciao.
Ciao.